Ja, ihr Lieben, wir haben von unserem wunderbaren, guten Hirten gesungen, der uns auf so herrliche Weise leitet, führt, tröstet und ermutigt. Und das alles tut unser Herr Jesus ja durch sein Wort. Er tut es durch die Bibel, er tut es, wenn wir die Bibel betend lesen, wenn wir uns mit ihr beschäftigen. Er ruft uns manchmal auch seine Worte in Erinnerung, in Situationen. Er hilft uns, indem er uns tröstet durch seine Verheißungen. Und ich möchte mit Gottes Hilfe einmal einige Verse aus dem Psalm 119 mit uns betrachten, die uns eigentlich zeigen, wie unser Hirte, der Herr Jesus, uns durch sein Wort auf die verschiedenste Weise in unserem geistlichen Leben stärkt und segnet. Vielleicht können auch andere Brüder da noch etwas dazu beitragen. Ich möchte einfach mal anfangen mit dem Psalm 119, Vers 57. Da heißt es: Ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Ja, der Psalm 119 ist ja im Grunde auch das Gebet, das Bekenntnis eines gottesfürchtigen Gläubigen. Und es ist ein Psalm, der immer wieder die Gläubigen des Alten und des Neuen Bundes beschäftigt hat und erbaut hat, dass vor allen Dingen auch für uns ist es ein Psalm, in dem der Herr Jesus uns begegnet als das lebendige Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Durch ihn redet der Vater, durch ihn redet der Geist Gottes. Und dieses Wort Gottes ist es, das auch wirklich uns zu dem Herrn Jesus immer wieder hinführt und das uns den Herrn Jesus auch offenbart. Und in diesem ersten Vers sagt dieser Psalmist, der Gläubige, dass es sein Erbteil, sein Vorrecht von Gott ist, ein ganz großer Segen, dass er das Wort Gottes befolgen kann. Das ist ja schon ein bisschen weit gegriffen für manche. Ja? Das heißt, dass er wirklich erkannt hat, dieses Wort ist etwas ganz Besonderes. Das überhaupt zu haben, ist etwas Besonderes. Und da wollen wir uns vielleicht am Anfang daran erinnern, dass die Bibel als das Offenbarungswort Gottes etwas ganz, ganz Kostbares für jeden Menschen im Grund ist. Einfach deshalb, weil der lebendige Gott, der durch unsere Sünde für uns unsichtbar wurde, verborgen wurde, unzugänglich ist, sich durch die Bibel, durch dieses Wort Gottes geoffenbart hat. Er hat sich uns mitgeteilt, er hat uns gezeigt, wer er selber ist, was seine Gedanken über uns sind, was wir in seinem Lichte für ein Gebilde sind. Er hat uns in dem Wort gezeigt, wo unser Schaden liegt, die Not unseres Lebens, nämlich in der Sünde, in der Trennung von ihm. Und er hat uns auch den Weg gezeigt, wie dieser tödliche Schaden behoben werden kann. Und wenn wir das verstehen, dass das Worte aus der Ewigkeit sind, Worte voller Leben, voller Kraft, Worte, die uns ein Licht geben über die wichtigsten Fragen unseres Lebens, dann können wir das auch nachvollziehen, dass der Psalmist hier sagt, es ist mein Erbteil, es ist mein Vorrecht, dass ich deine Worte befolge. Hier wird noch etwas anderes deutlich, was sich immer wieder durch den Psalm 119 zieht. Die Beziehung, die wir zu dem Wort Gottes haben, dürfen und haben sollen, ist eine des Glaubens und des Gehorsams. Er sagt sogar, es ist mein Vorrecht, dass ich deinem Wort gehorchen darf. Und das ist vielleicht etwas, damit haben wir manchmal von unserem Fleisch her Mühe. Es gibt manche Gläubige, wenn sie eine fleischliche Haltung haben, die sehen es irgendwo als eine mühevolle Pflicht an, das Wort Gottes zu befolgen. Das ist eine Last für sie, das ist schwierig. Man muss sich überwinden. Und dann müssen wir uns aber überlegen, ist unsere Herzenshaltung zu Gott dann überhaupt richtig? Stehen wir da wirklich in der Gnade, so wie wir stehen sollten? Ich denke, wenn wir als Kinder Gottes die Erlösung durch den Herrn Jesus so recht im Herzen erfahren haben, dann können wir auch sagen, was der Psalmist hier immer wieder im Alten Bund sagt: Ich befolge das Wort Gottes gern, ich befolge es von Herzen, ich freue mich, das Wort Gottes gehorsam umzusetzen, weil ich weiß, es ist das Allerbeste für mein Leben, weil ich weiß, das ist der Weg, wie ich wirklich Segen empfange, wie mein Leben ins Lot kommt und fruchtbar wird. Und das finden wir in diesem ersten Vers. Das ist mein Anteil, mein Erbteil, mein Vorrecht, dass ich deine Worte befolge. Und dann geht es weiter. Er betet: Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Also, wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben brauchen, wenn wir in Not sind, und dieser Psalmist war in Notsituation, in Bedrängnissituation, dann dürfen wir uns auf die Verheißungen Gottes stützen. Gott möchte das. Gott freut sich daran, wenn wir sagen: Herr, ich bin in Schwierigkeiten, aber du hast verheißen, dass du bei mir sein willst. Du hast verheißen, dass du mir meine Sünden vergeben willst, wenn ich sie bekenne. Und so weiter, dass wir einfach in unsere Situationen die Verheißungen Gottes glaubend mit hineinnehmen. Das tut der Psalmist hier, und er ist uns ein Vorbild darin, wie wir im Glauben mitten in Alltagssituationen, in Bedrängnissen und Schwierigkeiten wirklich auch die Gnade Gottes für uns erbitten dürfen, nämlich indem wir uns auf die Verheißungen des Wortes Gottes stützen. Vers 59: Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Das ist auch ganz interessant. Immer wieder in diesem Psalm ist ja eine lebendige Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus, die hier abgebildet wird, die hier zum Ausdruck kommt. Da finden wir, dass der Psalmist sich in der Schule Gottes befindet. Er lernt Lektionen. Er wird auch von dem Wort Gottes und von dem Herrn Jesus korrigiert. Und darum geht es, dass wir oftmals Wege gehen. In den Sprüchen heißt es so schön: Dem Menschen erscheint jeder Weg, den sein Herz erwählt, gut, aber am Ende wägt der Herr und prüft der Herr die Herzen und die Wege, sinngemäß. Und genauso müssen wir manchmal zugeben vor Gott: Ich bin eigene verkehrte Wege gegangen. Ich habe einen Irrweg erwählt. Auch da hilft uns das Wort Gottes, wenn wir es richtig lesen und bewegen, oftmals einen Weg als falsch zu erkennen. Wie gesagt, das menschliche Herz ist trügerisch. Wir sagen schnell: Och, das wird schon der Wille Gottes sein, das wird schon recht sein. Ja, da gibt es auch manche Prediger und manche Leute, die machen es auch so wie im Buch Richter, dieser eine falsche Levit, dass sie nämlich sagen: Dein Weg ist schon recht vor dem Herrn, geh nur weiter auf dem Weg. Und dann irgendwann fallen wir auf die Nase. Irgendwann merken wir: Oh, nee, der Weg war doch nicht richtig. Und wenn wir wirklich unsere Wege im Licht des Wortes Gottes prüfen würden, dann würden wir vielleicht erst gar nicht solche Irrwege gehen. Aber die Bibel ist da auch realistisch. Wir alle gehen solche Irrwege. Und der Herr in seiner Gnade und Barmherzigkeit korrigiert uns auch. Und das ist ein Segen, wenn wir falsche Wege gegangen sind und wir sehen es vor Gott, und dann wenden wir meine Füße zu den Zeugnissen des Herrn. Das heißt, mit anderen Worten, ich bin früher eigene Wege gegangen, die vom Wort Gottes abgewichen sind, und dann bin ich zur Buße gekommen. Und jetzt richte ich meine Füße nach der Bibel aus, nach dem Wort Gottes. Und wohl uns, wenn wir das auch wirklich so erlebt haben. Es gibt manchmal heilsame Krisen und heilsame Züchtigungen Gottes, die uns wohltun. Und dann lernen wir daraus, unser Leben nach der Bibel auszurichten. Das ist auch mir ein Stück so passiert, das muss ich sagen, dass ich auch ein Stück durch die Not und Krise, wo ich in der charismatischen Verführung gesteckt bin und erschüttert nach Jahren feststellen musste, ich bin einem falschen Geist, einer falschen Lehre aufgesessen. Das war so eine innere Erweckung, wo ich mir gesagt habe: Jetzt in der Nachfolge des Herrn Jesus will ich ganz nah beim Wort Gottes bleiben. Das ist der einzige Weg, wie wir vor Irrtümern bewahrt werden und wie wir in unserem Leben ans Ziel kommen, wenn wir uns eng und klar und fest an das Wort Gottes halten. Von daher kann ich diesen Vers auch ganz persönlich ein Stück von meiner Lebenserfahrung her unterstreichen. Das ist etwas Heilsames, wenn wir auf diese Weise zurechtgebracht werden. Vers 60: Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Ja, wieder dieses Stichwort Gehorsam. Wie befolgen wir die Gebote Gottes? Dieser Psalmist beschämt uns und überführt uns hoffentlich auch ein Stück weit in manchem Jahr. Er ist nämlich richtig eifrig. Er macht es nicht zögerlich und widerwillig. Ich meine, eine gute Studie über Eifer und Nicht-Eifer kann man immer in der Familie finden. Ja, wenn wir unseren Kindern sagen: Du, räum mal bitte den Tisch ab, außer der Reihe. Ja, dann sieht man, wie oft wir gehorchen. Widerwillig. Eigentlich ist doch der andere dran. Im Moment habe ich was ganz anderes Wichtiges zu tun. Und dann geht es und dann macht man es widerwillig. Und dann macht man es nur halb. Dann muss man sagen, du guck mal, da ist noch der Teller und da liegt noch eine Paprika auf dem Tisch. Die muss auch noch abgewischt und geputzt werden. Ja, ist das Gehorsam? Als Eltern weiß man, nö, das ist eigentlich nicht der Gehorsam, den wir uns wünschen. Ja. Aber wie machen wir es oft mit Gott? Jemand, der wirklich den Herrn erkannt hat und liebt, der ist tatsächlich, wie der Psalmist, eifrig. Er eilt. Das ist auch so eine Sache. Das erlebt man als Eltern dann auch. Welche Priorität haben wir eigentlich im Leben unserer Kinder? Ja? Dann sagt man, du bitte, mach das und das. Ja, also erstmal muss ich noch das machen und dann das. Und dann vielleicht langt es mir noch, dann kann ich das vielleicht auch noch machen, was du mir gesagt hast. Ja? Das sagt etwas aus darüber, wie wichtig uns derjenige ist, der uns da ein Gebot gibt. Versteht ihr? Und wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, wie ist denn das dann? Sagen wir auch oft, ja, erstmal muss ich noch das und das für mich erledigen, was ich gerne hätte. Und dann, Herr, dann kann ich vielleicht deinen Wunsch auch erfüllen, wenn es noch reinpasst. Versteht ihr? Wir haben oft ein Herz, das sehr, sehr widerwillig ist. So wie das Herz eines mürrischen Knechtes oder einer mürrischen Magd, die stöhnt jedes Mal, wenn ein Auftrag von Gott kommt. Und dann es eben langsam macht und halbherzig macht. Und da sehen wir hier, ich eile und säume nicht. Es geht diesem erweckten Gläubigen darum, wirklich eifrig Gottes Gebote gehorsam zu befolgen. Und das, darin liegt ein Segen, ihr Lieben. Darin liegt etwas, was wirklich auch das Wohlgefallen Gottes in unser Leben bringt und auch das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes sich in unserem Leben vermehrt erfüllen. Ja? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Gott einen eifrigen und genauen Gehorsam möchte und dass er das auch segnet, wenn wir auf diese Weise ihm gehorchen. Vers 61, die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Ja, die Gottlosen sind ja im Alten Testament nicht die Sünder, die überhaupt nichts von Gott wissen und wissen wollen. Die Gottlosen sind die, die in einer äußerlichen Bundesbeziehung zu Gott sind, aber nicht in einer Herzensbeziehung. Also heute könnte man sagen, die Formalchristen statt der echten Gläubigen. Ja, das sehen wir im Psalm 50, wo der Herr zu dem Gottlosen spricht, was nimmst du meine Gebote in den Mund und zählst sie auf und verwirfst sie doch im Grunde. Ja? Und genau das bedeutet, der hat eine äußere Beziehung zu Gott, aber keine Herzensbeziehung. Er sagt, ich bin Christ, aber er befolgt die Bibel nicht. Und diese Gottlosen sind die schlimmsten Feinde der echten Gläubigen, die dem Herrn dienen wollen. Sie verspotten sie, sie widerstehen ihnen, sie legen auch immer wieder einmal Fallstricke in den Weg solcher, die dem Herrn wirklich dienen. Und das kann uns manchmal mutlos machen. Ja, es gibt manche bibeltreue Gläubige, die weichen ein Stück zurück vor diesem zermürbenden Klima heute, wo eben Bibeltreue gleich als Fundamentalismus angegriffen wird. Und sie versuchen da ein Stück einen Kompromiss zu finden. Aber dieser Gläubige, er sagt, ich vergesse dein Gesetz nicht. Nun ist es wichtig, dass wir hier gerade im Psalm 119 verstehen, dort wo von Gesetz die Rede ist, dort ist ja dieses hebräische Wort Torah geschrieben und das heißt, eigentlich würde man es am besten mit Weisung übersetzen. Ja, das ist so der Begriff, der das am besten trifft, Weisung. Und Weisung heißt Lehre, Unterweisung und Anweisung. Ja, da ist das alles mit drin. Also das Gesetz ist nicht nur die Gebote, sondern das Gesetz ist auch die Aussagen über das Wesen Gottes. Das Gesetz ist auch die Gnade, das, was zum Beispiel über das Sühnopfer, über die Vergebung gesagt ist, das gehört alles zu der Weisung Gottes dazu. Und die Weisung im Psalm 119 ist die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes. Ja? Also von daher sollte man hier vielleicht auch einsetzen, immer wieder mal, ich vergesse deine Weisung nicht, deine Lehre, deine Unterweisung und auch deine Anweisung. Und alles gehört zusammen. Ich kann nicht sagen, ich akzeptiere die Lehre der Bibel, aber die Gebote, die will ich nicht halten. Dann habe ich die Lehre auch nicht verstanden und nicht akzeptiert. Ja? Umgekehrt geht es nicht nur um Gebote halten, sondern es geht auch darum, dass Gott uns unterweisen will, wer er ist und was für eine Herzenshaltung er von uns möchte. Das ist ja immer wieder, Gott zielt auf unser Herz und auch dieser Psalm zielt auf unser Herz. Vers 62, mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Ja, ich glaube, manches in dem Psalm ist uns ein bisschen fremd. Ja, also das kann man vielleicht auch erst auf den zweiten Anlauf verstehen, was diesen Mann Gottes hier bewegt. Er ist so wirklich auch berührt von der Größe des Wortes Gottes, auch eben von diesen Geboten, von diesen Bestimmungen, die die Gerechtigkeit Gottes offenbaren, dass er mitten in der Nacht aufsteht, um Gott zu loben und zu danken. Nun, und sollte das zumindest darauf hinweisen, dass auch das, was wir vielleicht weniger wichtig finden, diese Offenbarungen der Bibel, die auch die Gerechtigkeit Gottes zeigen, die seine Heiligkeit zeigen, die Konsequenz seiner Ordnungen, dass das etwas ist, wofür wir dankbar sein dürfen. Dass wir einen Gott haben, der gerecht regiert in diesem Universum, wo Sünde und Chaos von Seiten der Menschen vorherrschen. Dass wir trotz allem einen Gott haben, der eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet hat und der trotzdem gnädig und barmherzig ist. Also hier wird eine Wertschätzung für das Wort Gottes deutlich, von der wir alle noch lernen dürfen, die aber auf jeden Fall zeigt, für ihn ist dieses Wort ganz, ganz wichtig, elementar wichtig. Für uns ist vielleicht schon mal ganz gut, wenn wir ein bisschen früher am Ende der Nacht aufstehen, um uns mehr Zeit zu nehmen, um das Wort Gottes zu studieren und darüber nachzudenken und Gott auch immer wieder dafür zu danken. Auch das ist, denke ich, etwas Gutes. Ich glaube, dass unser geistliches Wachstum schon ein Stück auch davon gefördert wird, wenn wir uns mehr Zeit nehmen für die Bibel, für den Umgang mit Gottes Wort. Und nachdem wir ja fast alle arbeiten müssen und unsere Zeit tagsüber bemessen ist, ist es einfach wichtig, dass man auch bereit ist, Opfer zu bringen, um sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Je nach Situation mag das unterschiedlich aussehen, aber ich denke, der Grundsatz, dafür ist uns der Psalm 119 eine echte Ermutigung. Vers 63, ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen. Ja, das ist auch so etwas. Auf der einen Seite ist es so, dass die echten gottesfürchtigen Gläubigen, die das Wort Gottes noch befolgen wollen, dass sie angefeindet werden, dass sie verspottet werden, dass die Welt ihnen widersteht, dass sie als Nachteil hingestellt werden. Und auf der anderen Seite ist es so und sollte es auch so sein, dass alle die, die dieses Herzensanliegen haben, den Herrn zu fürchten und sein Wort zu befolgen, dass sie doch innerlich miteinander verbunden sein sollten. Der Geist Gottes wirkt eine solche Verbindung, das wissen wir. Wir sind alle durch den einen Geist Gottes in den einen Leib Christus hineingekauft. Wir haben uns heute Morgen da ein Stück erinnert. Wir gehören zu dem Leib, wir gehören zusammen. Die Bibel sagt auch, unser geistliches Wachstum kann nicht im Einzelgängertum geschehen, sondern dadurch, dass jedes Glied einander Handreichung tut. Ja? Das steht in Epheser 4. Und von daher gesehen brauchen wir einander. Und in dieser letzten Zeit, wo die Gottlosigkeit, die Missachtung von Gottes Wort immer mehr voranschreitet, brauchen wir einander umso mehr. Wisst ihr, und das ist mir auch wichtig, dass wir da auch verstehen, dass wir wachsam sind dort, wo der Satan versucht, diese innere Verbundenheit der Gottesfürchtigen zu zersprengen, durch allerlei persönliche Intrigen, durch allerlei Konflikte, die der Teufel mit Vorliebe schürt, gerade unter denen, die den Herrn fürchten und die dem Wort Gottes gehorchen wollen. Ja? Da müssen wir so aufpassen, dass wir nicht über zweit- und drittrangige Dinge, über persönliche Beleidigtheiten, über irgendwelche Nichtigkeiten, wenn wir es im Licht der Ewigkeit sehen, auseinanderdividiert werden. Das kommt vom Feind und es schadet der Sache des Reiches Gottes ganz enorm. Ja, ich kriegt es immer wieder mit, Man sieht es oft von außen so wieder, wie man richtig merkt, der Teufel setzt da an der Schwachstelle eines Gläubigen an und setzt eine Mine und dann explodiert das Ganze. Es gibt so viel Hässliches, so viel Trauriges. Die Sache des Herrn wird geschädigt, der Herr wird entehrt und betrübt. Und trotzdem kämpfen die Leute weiter an ihren persönlichen Fronten und merken gar nicht, wie sie eigentlich ein Stück vom Teufel in die Irre geführt werden. Und da müssen wir wachsam sein. Wir müssen immer wieder auch die persönliche Verbindung zu unserem Herrn Jesus suchen, dass wir auch wieder neu die Liebe und innere Verbundenheit mit den Gottesfürchtigen, mit denen, die das Wort Gottes noch befolgen wollen, uns auch schenken lassen und auch merken, wo der Feind da etwas dazwischen bringen will. Ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und wir dürfen diese Verbundenheit auch nicht dadurch sprengen lassen, dass wir vielleicht in unterschiedlichen, zweitrangigen Erkenntnisfragen anderer Meinung sind. Das ist auch so ein Trick, dass man dann sagt, ja, aber ich habe über diesen Vers und diese Sache eine andere Auffassung als mein Bruder. Ja, liebe Leute, solange das nichts Wesentliches ist, dann lasst uns doch das stehen lassen. Ja? Es gibt wesentliche Dinge, da müssen wir kämpfen, da bin ich der Erste, der dafür ist. Ja? Aber es gibt auch zweit- und drittrangige Erkenntnisfragen oder traditionelle Prägungen. Wenn wir uns darüber dividieren lassen, dann verletzen wir auch diese innere Verbundenheit derer, die den Herrn fürchten und seine Befehle befolgen. Ja, also ein ganz wichtiger Vers, denke ich, für die heutige Zeit. Vers 64, Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich deine Anweisung. Ja, es ist Güte Gottes, dass wir belehrt werden, dass wir Anweisungen bekommen. Auch hier wieder diese Demut, dass der Beter, der Gläubige, sich auch erkennt als ein Schaf, das ohne die Anweisung Gottes verloren wäre und nicht wüsste, wo es hin muss. Es ist doch die Güte Gottes, dass er uns Gebote gibt. Es ist doch keine Last, es ist eine Hilfe, dass wir den falschen Weg meiden und den richtigen Weg finden. Ja, so dürfen wir das sehen. Und dann freuen wir uns, die Anweisungen des Herrn zu voll befolgen. Und das ist auch die richtige Haltung, damit wir sie gelehrt bekommen. Das ist auch so ein Punkt, der immer wieder im Psalm 119 eine Rolle spielt. Ich lese vielleicht auch mal die nächsten zwei Verse, da kommt es auch daran. 65 und 66. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Also, wir können nicht nur mit dem reinen Verstand die Bibel geistlich gewinnbringend auf unser Leben anwenden. Gott hat uns den Verstand gegeben, wir wollen den absolut nicht abwerten. Ein erleuchteter Verstand eines Gläubigen ist etwas sehr Wertvolles. Und dennoch brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes, damit uns das Wort Gottes erstens tiefer aufgeschlossen wird und zweitens, wir brauchen auch das Wirken des Heiligen Geistes, damit das Wort Gottes ganz persönlich auf unser Herz und Leben angewandt wird. Beides geschieht nicht automatisch. Ihr Lieben, es ist eine erschreckende Fähigkeit, aber ein Mensch kann irgendwelche Bibellehren studieren und wunderbar rezitieren und er merkt gar nicht, dass er selber gemeint ist und selber dagegen verstößt. Ja? Es ist eine Sache, das Wort Gottes auswendig zu können oder irgendwelche Lehren hersagen zu können. Es ist eine andere Sache, dass unser Leben wirklich von diesen Lehren auch ganz persönlich betroffen wird und auch geprägt wird. Und es geschieht meistens unter Kämpfen und Widerständen. Das geht nicht im Selbstlauf. Ja? Da muss der Geist Gottes Raum gewinnen in unserem Leben, damit uns wirklich diese Lehre als eine Lehre im Herzen ist, nicht einfach im Intellekt, sondern im Herzen. Und dann ist es aus einem Guss. Dann befolgen wir es, dann verteidigen wir es, dann wenden wir es an, nicht nur auf andere, sondern auch auf uns. Und das ist ganz wichtig. Diese Belehrung erbittet der Psalmist im Psalm 119 sich immer wieder neu. Und wir sollten es auch erbitten. Oder sind wir schon der Meinung, ich habe doch die gesunde Lehre schon seit meinem 5. Lebensjahr aufgesammelt. Versteht ihr, das habt ihr noch lange nicht. Sondern die gesunde Lehre wird erst dann für uns heilsam und gesund, wenn sie für uns lebendig und kräftig wird und schärfer als ein zweischneidiges Schwert in unserem Herzen, in unserem Leben. Und dann haben wir auch Vollmacht, diese Lehre weiterzugeben und zu bezeugen und dem Herrn zu dienen. Das geht nicht im Selbstlauf. Und noch etwas, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Schaut, das ist auch so ein Punkt. Dass Gott uns erst einmal an den Punkt führen muss, wo wir unser fleischliches Eigenleben, unseren Hochmut, unsere Tendenz zur Selbstverwirklichung, wo wir diese ganzen Dinge einmal in Frage stellen und erschüttert werden in unserem Leben. Wir haben oft einen gewaltigen Hochmut. Ach, ich bin schon richtig vor Gott. Mein Weg wird schon richtig sein. Ich mache das richtig. Die anderen alle liegen falsch, die mich ermahnen wollen. Und dann müssen wir irgendwann mal schmerzhaft unter Umständen auf die Nase fallen. Wisst ihr, und da ist Gott eigentlich sehr gütig und barmherzig. Er ist ja ein liebender himmlischer Vater. Gott lässt nicht jemand wirklich schmerzhaft auf die Nase fallen, bevor nicht mehrere Haltesignale und Signale überfahren sind. Aber das ist unser Problem. Wir überfahren solche Signale ganz gerne und sagen, weiter so. Ja? Wisst ihr, Gott mahnt erst einmal sanft. Gott redet zu uns durch sein Wort, bevor er uns widerstehen muss und uns unter Umständen auch einmal ganz schmerzhaft in unserem Leben einen Zusammenbruch oder eine schwere Krise schicken muss. Gott mahnt erst einmal auf eine sanfte Weise. So wie wir Eltern, wenn wir gute Eltern sind auch. Ja? Wir machen auch nicht, tun auch nicht gleich zur Höchststrafe greifen, wenn ein Kind bestimmte Sachen falsch macht, sondern es geht erst einmal über die Ermahnung und dann über eine zweite Ermahnung und dann irgendwann mal muss es leider etwas deutlicher werden, die Korrektur. Und das ist bei Gott nicht anders. Ja? Er meint es gut mit uns, er liebt uns, aber immer wieder müssen wir feststellen, wir brauchen Zerbruch und Züchtigung, bevor wir wirklich sein Wort befolgen. Ja? Und es ist gut, wenn wir dann diesen Zerbruch und diese Züchtigung geistlich richtig einordnen. Es gibt manche fleischliche Gläubige, die werden richtig verbittert und widerstehen Gott noch mehr, wenn er anfängt, mal zu züchtigen und schwierige Situationen zu schicken. Das ist aber traurig, damit machen sie im Grunde die liebenden Absichten des Vaters zunichte in ihrem Leben. Ja? Das gehört auch mit zu einem geistlichen Leben im Wort Gottes, dass wir lernen, die Züchtigung Gottes dankbar aus Gottes Hand anzunehmen. Und erst einmal grundsätzlich zu sagen, ich bin jemand, der braucht Züchtigung. Musste ich auch erst mal dahin kommen, um das mal sagen zu können. Ja? Ich habe am Anfang als junger Gläubiger auch gedacht, ha, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich finde den Weg schon richtig und das wird alles recht und gut. Und dann bin ich auf die Nase gefallen, ganz schmerzhaft und tief. Und es war sehr gut für mich. Bin dem Herrn so dankbar, ohne diesen Zerbruch und diese tiefgehende Krise, die bis in die letzten Wurzeln ging, wäre ich untauglich gewesen für den Herrn und für seinen Dienst. Und in verschiedener Abstufung geht es sicher uns allen so, dass wir Lektionen lernen müssen, wo wir gedemütigt werden, wo wir merken, ich bin ja falsch gelaufen. Und dann halten wir uns in einer ganz anderen inneren Haltung an das Wort Gottes. Vers 68, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisung. Noch einmal, der Teufel versucht, den Gläubigen einzureden. Gott ist ein hartherziger Herr. Ja, so wie das der eine Knecht gesagt hat. Ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Du forderst und du gibst nichts her und dann willst du das alles wieder zurückhaben. Und so hat er im Grund den Wesenszug und die Charakter Gottes verleumdet. Er hat Gott gar nicht richtig erkannt. Wenn ich die richtige Einstellung gegenüber den Geboten und dem Wort Gottes haben will, dann muss ich einfach erstmal das verstehen. Gott ist seinem Wesen nach gut und er hat wirklich das Beste für uns, seine Kinder, im Sinn. Das ist das, was wir als Eltern auch manchmal unseren Kindern vergeblich beibringen wollen, dass wir sagen, wir meinen es gut mit dir, wir wollen nur dein Bestes. Lass dir doch was sagen. Nö, ich weiß selber besser, wie es geht. Ja, und so sind wir als Gläubige auch. So sind wir als Gläubige auch oft. Wir meinen, wir glauben der Lüge des Teufels, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Ja, das hat der Teufel schon Adam und Eva eingeredet. Ja, dieses Verbot kommt nur daher, weil Gott möchte nicht, dass ihr gleich seid wie er und so viel Erkenntnis habt wie er. Ja? Er hat sich als Humanist, als Menschenfreund aufgespielt, der Teufel, um die Leute zur Sünde zu verführen. Das ist heute nicht anders. Ja? Und wir dürfen wissen, nein, mein Vater im Himmel meint es gut mit mir, wenn er mir Gebote gibt, Verbote auch, tut das nicht, dann deshalb, weil er mich lieb hat, weil er mein Bestes im Sinn hat. Und ich will auf gar keinen Fall gegen diese liebenden Gebote des guten Gottes verstoßen. Und wenn wir diese Haltung haben, dann kann uns Gott belehren. Dann können wir wachsen im Wort Gottes, tiefer hineinwachsen. Und das ist eigentlich Gottes Wille. Ich möchte da vielleicht doch nochmal Römer 12, Vers 1 und 2 erwähnen. Das ist eigentlich diese Grundhaltung im Neuen Testament ausgedrückt, wie Gott uns tiefer belehren kann, wie Gottes Wort tiefere Wurzeln in unserem Leben schlagen kann. Da lesen wir zwei Dinge. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also das Ziel ist, wir sollen Leute sein, Diener Gottes, die wissen, was Gottes Gebote, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Das ist das Ziel. Und die erste Voraussetzung ist, gib dich, dein Leben, dein Leib ganz dem Herrn hin. Und das ist der Gegensatz zu dem fleischlichen Eigenwillen. Ein fleischlicher Christ, der gehört dem Herrn Jesus, ist erkauft durch sein Blut, aber sagt, mein Wille geschehe, mein Wille geschehe, mein Wille geschehe. Ich will das so und so mache ich es auch. Und da lasse ich mir von niemand was sagen, weder von den Ältesten noch von meinen Eltern noch von der Bibel. So. Und so leben viele. Leider. Und sie wundern sich dann, dass sie Schaden nehmen und Not leiden in ihrem Leben, in ihrem geistlichen Leben. Ja, und da müssen wir erstmal an den Punkt kommen, dass wir sagen, nein, ich bin erlöst durch das Blut des Lammes, damit nicht mehr mein Wille geschehe in meinem Leben, sondern der Wille Gottes. Und das heißt Hingabe. Sich Gott völlig zur Verfügung stellen, ohne Bedingungen, ohne Wenn und Aber. Das ist die erste Voraussetzung für wirkliches geistliches Wachstum und dass Gott uns gebrauchen kann. Und dass wir auch wachsen im Wort Gottes. Und dann kommt das Zweite, dass wir uns nämlich nicht der Welt anpassen, sondern dass wir uns erneuern lassen durch die Erneuerung unseres Denkens und unserer Gesinnung. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Wenn ich das Wort Gottes lese in einer offenen Herzenshaltung, dann prägt mich dieses Wort, dann lerne ich so zu denken, wie Gott denkt. Das ist ganz einfach. Ja? Der Herr Jesus musste dem Petrus sagen, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wonach ist unser Denken, unser Herz ausgerichtet? Nach den Maßstäben der Menschen? Ich will auch Geld, Karriere, ein Häusle, und nebenher auch noch Jesus Christus und Frieden mit Gott. Das ist Fleisch. Das ist menschlich gedacht. Ja? Göttlich gedacht ist, mein Leben soll in allem für den Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Ich brauche auch noch ein Einkommen und ich brauche ein Dach über dem Kopf, aber das schenkt mir der Herr. Ich will vor allem nach dem Reich Gottes trachten. Nach dem, was der Herr will. Dann wird er für mich schon so sorgen, wie es nötig ist. Und das ist eine geistliche Einstellung. Aber das kommt nicht im Selbstlauf, sondern es kommt dann, wenn wir prozesshaft durch die Auseinandersetzung mit der Bibel unsere Gesinnung erneuern lassen, dass wir immer mehr so denken, wie Gott denkt. Und dann merken wir plötzlich, ja, das ist der Wille Gottes. Dann verstehen wir das, was Gott mit unserem Leben will, was auch Gottes Aufträge sind. Viel leichter als am Anfang, wo wir noch sehr eigenwillig waren und unser Eigenleben noch ganz laut in unserem Leben rumort hat, dann hören wir die Stimme Gottes nicht so, dann sehen wir gar nicht, was Gott uns im Wort zeigen will. Ja? Also von daher gesehen ist es wichtig, dass wir diese Belehrung empfangen durch das Wort Gottes und in dem Maß, wie wir gehorsam Schritte tun, wie wir uns verändern lassen, führt Gott uns tiefer. Und es geschieht durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes. Wisst ihr, und das ist auch wichtig, Hebräerbrief, dass wir über die Anfangsgründe des Wortes Gottes hinauskommen zur festen Speise, dass wir nicht immer nur wie die Kleinkinder uns zum Beispiel an bestimmten Verheißungen festhalten und daran erfreuen, das ist ja nicht verkehrt. Aber wenn ich nirgends dorthin komme, mal zu überlegen, was ist eigentlich Gottes Auftrag für mein Leben? Was sind die Linien? Wie kann ich Gott verherrlichen? Wie kann ich zu dem Ziel Gottes kommen? Dann bleibe ich in so einem Unmündigkeitsstadium. Dann kann Gott sein Wort mir nicht tiefer aufschließen. Und das finde ich so schön am Psalm 119, dass ein Gläubiger, der war ganz bestimmt schon gefördert im Wort Gottes, aber sein Verlangen war, immer noch weiter zu lernen, immer noch tiefer hineinzudringen in die Reichtümer des Wortes Gottes und auch dem Herrn immer noch mehr zur Verfügung zu stehen. Und das ist eine Herzenshaltung, die sollten wir uns als Vorbild nehmen. Ja? Dass wir wirklich sagen, Herr, ich will mehr Frucht für dich bringen, ich will noch mehr wirklich verstehen, was dein Wille für mein Leben ist, auch für deine Gemeinde ist. Und ich will lernen, deinen Willen zu erfüllen. Das ist der beste Sinn des Lebens, die höchste Erfüllung des Lebens, die wir hier haben dürfen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und wer ist unser Vorbild in dem? Ja, der Herr Jesus. Ja. Er hat gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ja. Dieser Gehorsam aus dem Herzen, aus der Liebe zu Gott, das hat uns der Herr Jesus so wunderbar vorgelebt. Und wir sehen hier ein Echo dieser Herzenshaltung auch im Psalm 119. Ich will noch die letzten Verse lesen, vielleicht noch kurz was dazu sagen und dann können vielleicht noch andere auch ergänzen. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Also wie gesagt, wir dürfen uns nicht wundern, wenn fleischliche Christen und Scheinchristen die Gottesfürchtigen besonders hassen. Ich kriege das immer wieder mit, wenn man so liest, was diese Leute, die ein Stück im Glaubensabfall leben, die dieses falsche, moderne Christentum verfolgen, die hassen die Fundamentalisten, die hassen die Bibeltreuen und Gottesfürchtigen. Ja? Sonst alle sind ihnen recht, die Muslime, die Hindus sind alle ihre lieben Brüder und Freunde. Aber wenn sie jemand hassen und wenn sie sagen, wenn es eine Hölle gibt, dann kommen die bibeltreuen Christen rein. Das sagen manche Leute ziemlich genauso. Ja? Und das darf uns aber nicht verwundern. Das ist ganz klar, hier prallen Licht und Finsternis zusammen. Und wir dürfen das im Grund auch dankbar annehmen, wenn also Hochmütige gegen uns Lügen erdichten. Hauptsache, wir befolgen das Wort Gottes von ganzem Herzen. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett. Ja, das ist das Problem. Auch für Gläubige kann das sein, dass man einfach unempfindlich wird für das Wort Gottes. Dass man ein verhärtetes Herz hat. Vielleicht könnte das mit dem Fett uns auch daran erinnern, dass manchmal Wohlstand und Wohlergehen auch dazu führen, dass unser Herz für das Wort Gottes unempfindlich wird. Ja? In der Regel sind es die Gläubigen, die in Armut und Anfechtung leben, die am eifrigsten und freudigsten das Wort Gottes ausleben. Dürfen wir auch mal drüber nachdenken. Ja? Aber jedenfalls, es ist die Gefahr da, dass unser Herz abstumpft und wir einfach das Wort Gottes an uns runterlaufen lassen, wie so Wasser an so einer fettbeschichteten Oberfläche abperlt. Da geht nichts durch. Bleibt alles an der Oberfläche hängen und läuft weg. Doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Ja, möge der Herr uns das schenken, dass wir Freude haben an der Unterweisung Gottes. Dass wir sein Wort lieben. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold und Silberstücken. Ja, Gottes Wort ist etwas Kostbares. Wenn wir dieses Wort in unserem Leben haben, dann kann es uns solche geistlichen Reichtümer erschließen, dass alles Gold und Silber dieser Welt nichts ist dagegen. Und wir haben das ja schon gesehen, dieses Gold und Silber dieser Welt ist eine sehr vergängliche Sache. Ja? Die Bibel sagt nicht umsonst, dass Reichtum trügerisch ist. Aber der Reichtum, den die Bibel, den das Wort Gottes uns schenken kann, den kann uns niemand nehmen. Der wird nicht entwertet. Im Gegenteil, der wächst immer weiter und nimmt zu an geistlichem Gewicht und Frucht, wenn wir mit dem Herrn und nach seinem Wort leben. So möchte ich diese Betrachtungen abschließen, einfach mit der Ermutigung, dass wir neu darum bitten, den Herrn, dass er uns sein Wort lieb macht, dass er uns sein Wort groß macht, dass er aber auch schenkt, dass sein Wort in unserem Herzen lebendig und kräftig wirken kann, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wir werden den Segen davon haben und der Herr wird geehrt werden durch ein Leben, das mehr auf ihn ausgerichtet ist.